Es nahten sich aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er aber sprach zu ihnen dies Gleichnis: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem verlorenen Schaf, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
Ich bete. Hab Dank, lieber guter Herr Jesus Christus, dass du den Menschen damals immer wieder in großer Liebe und Geduld begegnet bist. Allen Menschen. Denen, die sich von Gott weit weg dachten. Und auch denen, die dachten, sie wären Gott ganz nahe und dabei aber manchmal vergessen haben, wer Gott ist und wie Gott ist. Du redest so auch zu uns heute und da auch mit großer Liebe und Geduld. Und du kennst jeden Einzelnen und weißt, wo er, wo sie gerade steht. Und so möchten wir dich bitten, dass du jetzt redest und dass jeder für sich hört, das, was für ihn wichtig und dran ist, dass du mit deinen Reden uns, jedem Einzelnen, zu Herzen gehst. Wir preisen dich, Herr, dass du Worte des ewigen Lebens für uns hast. Amen. Amen. Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Gemeindemitglieder hier im Raum als auch an den Übertragungsgeräten, womit machen Ihnen Ihre, dir, deine Kinder eine wirkliche Freude? Und wenn Sie keine Kinder haben, dann vielleicht die Menschen, die Ihnen, die dir am nächsten stehen. Was wünschen Sie sich? Was wünschst du dir am meisten von denen, die einen festen Platz in deinem, in ihrem Herzen haben? Denkt einmal kurz darüber nach. Und ich vermute, es bedarf gar nicht des langen Überlegens. Ich wünsche mir von meinen Töchtern am meisten, dass sie meiner Frau und mir vertrauen und dass wir eine offene und ehrliche und freundschaftliche, herzliche Beziehung miteinander haben. Und ich wünsche mir, dass es ihnen gut geht. Und dazu gehört, das schließt ein, dass sie eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Das wünsche ich mir von meinen Töchtern. Und an dieser Stelle habe ich mich dann erinnert, wie war das eigentlich damals? Jedes Jahr habe ich meine Mutter ein paar Wochen vor ihrem Geburtstag gefragt: Was wünschst du dir eigentlich von mir? Und dann kam immer dieser Satz: Du musst mir nichts schenken. Mir reicht, wenn du mein lieber Junge bist. Ehrlich, das war nun gerade nicht das, was ich hören wollte. Ich wollte doch ein richtiges Geschenk machen. Etwas, ja, das sich vorzeigen ließ. Natürlich wollte ich ihr eine Freude machen, aber ich wollte doch eben auch anderen meine Liebe zu ihr demonstrieren. und so wiederum auch ihre Liebe zu mir gewissermaßen füttern, also speisen, sodass sie vielleicht noch ein bisschen mehr mich lieb hat. Und es durfte ruhig etwas kosten. Da war mir ein lieber Junge zu sein ein wenig zu billig oder heute würde ich sagen, vielleicht auch ein wenig zu teuer. Jesus erzählt drei Geschichten darüber, worüber Gott sich freut. Zwei haben wir gehört, die dritte kennen die meisten von uns aber auch. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und er erzählt diese Geschichten, diese drei Geschichten Männern, die glaubten genau zu wissen, worüber Gott sich freut. Sie hielten die 613 Geh- und Verbote der Tora, der fünf Bücher Mose, möglichst akribisch ein. Und dann hatten sie zusätzlich noch weitere Anweisungen für das alltägliche Leben geschaffen. Sie nannten das einen Zaun um das Gesetz ziehen. Und diese Regeln waren zusätzlich einzuhalten. Und sie nahmen diese Regeln mindestens genauso wichtig wie das, was eben in der Bibel steht. Und als Theologen und fromme Laienbewegung waren sie Führer des Volks und sie sagten dem Volk, dass sie auch so leben müssten, wenn sie bei Gott ankommen wollten. Also, dass auch sie die Tora und ihre zusätzlichen Regeln möglichst genau einhalten müssten. Und darüber und nur darüber würde Gott sich freuen. Und genau denen, die so meinten, genau zu wissen, worüber Gott sich freut, denen erzählt Jesus diese Geschichten. Und er spricht sie direkt an. Wer von euch, und dann folgen ganz alltägliche Erlebnisse, etwas, das sie immer mal wieder irgendwo vor sich sahen, miterleben konnten. Er erzählte von einem Mann, der Schafe besitzt. Ein wohlhabender Mann, immerhin nennt er 100 Schafe sein eigen. Das war damals schon eine riesige Herde. Also einer, der nicht arm daherkam. Und er erzählte von einer Frau, die 10 Silbergroschen hatte, wohl ihr ganzer Besitz, also eine arme Frau, eine arme Witwe vermutlich. Und diese 10 Silbergroschen waren ihr Brautgeld gewesen. Und vielleicht trug sie sie, wie das damals durchaus üblich war, sozusagen als Kopfschmuck. Und dabei war dann irgendwann eine dieser Silbermünzen runtergefallen und nun war sie weg. Versetzt euch in ihre Lage, nehmt ihre Sicht ein, sagt Jesus mit seinen zwei Geschichten. Und stellt euch vor, eines dieser Schafe liefe davon. Oder stellt euch eben vor, einer der Silbergroschen wäre plötzlich weg. Was wird der Mann tun? Was wird diese Frau tun? Natürlich, selbstverständlich, alles, um das verlorene Schaf wiederzufinden und vor dem ansonsten sicheren Tod zu retten. Und den Silbergroschen aufzuspüren versuchen, bevor er irgendwann im Dreck verschwindet und beim Auskehren dann mit auf die Straße gekehrt wird und unwiederbringlich verloren ist. Alles wird der Mann, wird die Frau tun, die etwas wie sie so Wertvolles verloren hatten, um es wiederzufinden und um es eben nicht auf Dauer für immer verloren zu haben. Und dann, wenn sie es gefunden haben, der Mann, sein Schaf, die Frau, ihren Silbergroschen, ja, dann tanzen sie vor Freude. Und der Mann nimmt das Schaf auf seine Schulter. Dieses Bild am Anfang des Gottesdienstes zeigt das ja so wunderschön. Freudestrahlend, dieser Mann mit dem kleinen Schaf auf den Schultern. Und bringt es zurück, den ganzen Weg zurück auf den Schultern zur Herde. Und diese Frau, sie putzt die Münze. Vielleicht küsst sie sie sogar. Und dann erzählen es beide ihren Nachbarn und sie laden sie ein, sie geben eine Feier. Das muss gefeiert werden. So groß ist ihre Freude. Wäre eure Freude nicht genauso? Welcher Mensch würde sich denn da nicht mit freuen? Ja, bis dahin konnten sie mit, die frommen und die gelehrten Männer, die so genau meinten zu wissen, worüber Gott sich freut. Doch dann kommt Jesus mit der Anwendung. Doch dann kommt die Schlussfolgerung, das Fazit gewissermaßen. Jesus sagt, wenn das schon so bei euch auf der Erde ist, bei euch Menschen, dann ist das doch bei Gott noch einmal sehr viel mehr so. Also, wenn nur ein Mensch, der von Gott weit weg ist, sich von Gott finden lässt, dann wird eine riesige Party im Himmel gefeiert, weil Gott sich darüber so unendlich freut. Mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Und ich sage mal in Klammern, meinen nicht nötig zu haben. Darüber also freut sich Gott. Wenn ein Mensch, der Gott nicht vertraute, der für Gott verloren war, wenn der für Gott wiedergewonnen wird, wiedergewonnen. Denn er ist doch ein Geschöpf Gottes. Er gehört doch zu Gott, zu seiner Herde, zu seinem Schatz. Er ist nur abhanden gekommen, ist seiner eigenen Wege gegangen. Doch nun eben zurückgekehrt, gefunden, wieder da, wo er hingehört, in der Gemeinschaft mit Gott. So also könnt ihr Gott eine Freude machen, wenn ihr dazu beitragt, dass Menschen wiedergefunden werden als Gottes Kinder und sich wieder zu Gott hinwenden, ihm vertrauen. Und dann könnt ihr euch eben mitfreuen, wenn das geschieht. Nur ein einziger, der das tut, setzt bei Gott unbändige Freude frei, weil das eben sein sehnlichster Wunsch ist, dass ihm alle Menschen vertrauen, dass alle Menschen ihn Gott sein lassen und fröhlich seine Geschöpfe sein wollen. Und da, wo das eben geschieht, da freut sich der ganze Himmel. Sollten sich da die 99 Gerechten nicht auch freuen? Diese Frage greift dann vor allem die dritte Geschichte, die vom verlorenen Sohn auf, die ja eine zweite Hälfte hat. Es ist ja eigentlich ein Doppelgleichnis. Da gibt es eben nicht nur den verlorenen Sohn, der dann wiedergefunden ist, sondern es gibt eben auch den Sohn, der immer zu Hause war. Kann der sich mitfreuen, dass sein Bruder nun wieder zu Hause ist? Kann er mitfeiern, dass er nun wieder mit dem Vater lebt, wieder Sohn ist? Könnt ihr mitfeiern? Fragt Jesus seine Zuhörer. Jesus erzählte den frommen und theologisch versierten Männern diese Geschichten. Männern, die glaubten, Gott mit ihrem Leben, mit ihrer Rechtschaffenheit, mit ihrem streng gesetzlichen Leben eine Freude zu machen. Ja, sie glaubten, dass nur so Gott eine Freude zu machen sei. Und deshalb hatten sie nichts mit den anderen Menschen zu tun, mit denen Jesus sich da eben abgab. Das waren doch die, die eben nicht so streng und nach ihren Regeln lebten. Und die hatten sie abgestempelt als die Verlorenen. Die waren nicht mehr zu retten. Mit ihnen wollten sie nichts zu tun haben. Abgesondert haben sie sich. So sagt schon ihre Bezeichnung, Pharisäer, übersetzt die Abgesonderten. Und sie hatten zunächst Jesus ja für einen der ihren gehalten. Doch als der eben anfing, sich mit diesen Menschen abzugeben, um die sie ja einen großen Bogen machten, da begannen sie, über ihn zu lästern. Erst miteinander über ihn zu reden und dann griffen sie ihn mehr oder weniger auch offen dafür an. Und Jesus erzählt ihnen bei einer solchen Gelegenheit genau diese Geschichten mit dieser Quintessenz. Gott freut sich über 99 Gerechte, natürlich. Aber vielmehr über den einen, der für ihn verloren war und der nun umkehrt und nun wieder Gott zu vertrauen beginnt. Das Thema war nun aber nicht nur damals aktuell. Es ist es auch heute, weil es eben um diese Frage geht, worüber Gott sich denn eigentlich freut, worüber er sich eben am meisten freut, was sein sehnlichster Wunsch ist. Und Jesus erzählt und sagt, Gott freut sich über einen einzigen, der umkehrt, der mit ihm neu anfängt, der begreift, dass sein Leben ohne ihn letztlich sinnlos ist. Der entdeckt, dass sein Leben eben am Ziel vorbei zu gehen droht. Sünde heißt eigentlich vom Grundbegriff übersetzt im Griechischen Zielverfehlung. Nämlich an einer lebendigen Beziehung mit seinem Schöpfer vorbei lebt. Und der nun mit dieser Entdeckung das Leben findet, das der Vergänglichkeit entrissen wird. Weil nämlich dieser Schöpfer ja das Leben in Fülle möchte. Leben, das nicht vom Tod zerstört und beendet wird. Gott freut sich also über den einen, die eine, der, die Gott zu vertrauen beginnen, der glaubt, die glaubt, dass er durch Christus ein Gotteskind wird, ohne selbst etwas dazu tun zu können und zu müssen. Ohne vorherige oder nachfolgende Bußleistungen. So wie Jesus ja einfach mit den Sündern und Zöllnern zusammensaß und damit mit ihnen sozusagen vorweg schon etwas vom beginnenden Reich Gottes feierte. So wie man da eben in der Herrlichkeit feiern wird, so feierte er jetzt schon mit den Menschen, die dachten, sie wären für Gott verloren. Weil ihnen das von den Frommen auch immer wieder gesagt wurde und vorgespielt und vorgehalten wurde. Mit denen hat er schon so gefeiert, als wären sie schon bei Gott in der Herrlichkeit angekommen. Gott freut sich über den einen, der sich bekehrt, so sagen wir ja immer gerne. Also das meint nichts anderes als das Geschenk Jesu annehmen. Wenn wir das wissen, dass sich Gott darüber freut, sich darüber mehr freut, als darüber, dass wir möglichst genau seine Geh- und Verbote einhalten, dass wir ihm schöne Gottesdienste feiern oder was wir vielleicht sonst noch so alles tun können. Also wenn wir das wissen, ja dann können wir doch eigentlich gar nicht anders handeln, wie Jesus gehandelt hat. Und wie Jesus hingehen zu den Menschen, die Gott nicht vertrauen, die Jesus nicht kennen. Doch Kirche hat das aus dem Blick verloren. Auch wir Baptisten haben das zunehmend aus dem Blick verloren. Ich habe dazu ein kleines Video mitgebracht, in der Hoffnung, dass die Technik jetzt funktioniert. Kirche geht, ist der Titel dieses Videos. Schauen wir mal.
Am Anfang war Jesus. Der suchte sich Freunde, man nannte sie Jünger. Bevor Jesus sich zurückzog, gab er ihnen noch einen Auftrag. Geht zu den anderen, ladet sie ein, macht sie zu Jüngern. Alle. Puh. Das war gar nicht so einfach, aber sie taten es und immer mehr Menschen glaubten an Gott und es entstand die Kirche. Keiner wusste genau warum. Aber über die Jahre hinweg zog man sich in eine Art Burg zurück. Die war eindrucksvoll, bot Heimat und Sicherheit. Und während sie so in ihrer Burg lebten, fiel einigen auf, dass es außerhalb der Burg viele Menschen gab, die schutzlos waren und es dort ganz schön rau zuging. Und sie taten ihnen leid. Da erinnerten sie sich wieder an ihren Auftrag. Und sie berieten sich. Und einer hatte die Idee. Wir laden sie zu uns ein. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön traurig. Dann hatte einer die Idee. Wir machen ein cooles Programm. Wir nutzen neue Medien. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön frustrierend. Und sie hatten die Idee. Wir machen da draußen einen Event. Sie hatten viel Spaß zusammen, doch nur wenige kamen mit. Nun, das war diesmal nicht ganz so traurig. Aber einige wollten mehr. Sie hatten eine revolutionäre Idee. Sie gingen los, nicht nur ein bisschen, nein, ziemlich weit raus. Mitten hinein zu den anderen. Und dort blieben sie. Mit ihren neuen Freunden sprachen sie über ihre Interessen und irgendwann auch über Jesus. Und das Ergebnis war eine frische Form von Kirche. Und sie hatten einen Grundsatz: keinen Rückzug mehr.
Keine Frage, das Video vereinfacht. Aber es bringt eben etwas auf den Punkt, so wie auch die Geschichten Jesu immer etwas auf den Punkt brachten. Wir neigen als Christen dazu, uns abzusondern, so wie das die Pharisäer damals taten. Und wir haben auch dabei so unsere Regeln entwickelt. Das ist immer so, wenn man intensiv Gemeinschaft pflegt, dann entwickelt man Regeln, die es einzuhalten gilt und wie das Gemeinde- und Glaubensleben aussehen soll. Und wir leben gerne und fröhlich miteinander und füreinander. Und auch das ist keine Frage. Wir Baptisten haben durchaus in unseren Genen sozusagen noch dieses Wissen darum, dass wir missionarisch sein sollen. Also wir wollen schon zum Glauben einladen und tun das auch. Die Leute könnten ja kommen. Nicht? Wir haben die Zufahrt sozusagen heruntergelassen und die Türen stehen offen. Ja, und wir machen sogar Events oder Events, wie es da ausgesprochen wurde, hier und da für Sie. Doch da fängt es ja schon an. Als wir in Herford begannen, wieder sogenannte gästeorientierte Veranstaltungen anzubieten und im Vorfeld trainierten, wie wir mit Menschen über ihren Glauben reden können und sie einladen können. Da sagte nicht einer, nicht zwei, sondern fast alle der Gemeindeleute: aber wir haben ja eigentlich so gut wie keinen Kontakt mehr zu Menschen außerhalb der Gemeinde. Wir kennen die, aber das ist auch alles. Geht hin in alle Welt, hat Jesus den Jüngern damals nach Ostern aufgetragen. Nun müssen wir gar nicht in alle Welt gehen. Und so weit weg, wie der Weg in dem Video scheinbar war, so weit ist unser Weg eigentlich gar nicht. Es reicht, wenn wir zu den Menschen gehen, die in unserer Nachbarschaft leben. Die mit uns hier auf dem Gelände leben oder da, wo ihr lebt, in der Nachbarschaft sind. Und wenn wir mit ihnen eben gute Nachbarschaft pflegen, Kontakt haben, mit ihnen ins Gespräch kommen. Sie besuchen und sie besuchen uns. Und wir reden dann über alle möglichen Themen, über Gott und die Welt, sagt man. Ja eben, auch irgendwann ganz sicherlich über Gott. Denn die bekommen ja mit, wie wir leben als Christen. Und dass wir hier eine Heimat haben in der Gemeinde, die geben wir ja nicht auf. Das ist ja sozusagen die Ladestation, die uns Kraft gibt, dass wir das tun können. Wir reden also auch über unseren Glauben. Irgendwann, natürlich. Aber doch bitteschön auch über unsere Sorgen und Nöte. Wir sind doch keine Gerechten, die aus eigener Kraft alles richtig machen und die das Leben immer hundertprozentig im Griff haben. Wir sind wie die Menschen um uns herum auf Gottes Vergebung angewiesen, auf seine Hilfe, auf seinen Zuspruch, seinen Trost, seine Kraft. Und darauf, dass er uns zu Gottes Kindern macht, das schaffen wir am allerwenigsten aus eigener Kraft. Und wenn wir das hier auf dem Gelände oder wo immer wir zu Hause sind, wo immer wir mit anderen Menschen zu tun haben, wenn wir das leben, vorleben, hier eben auch den Nachbarn in den Wohnungen für betreutes Wohnen oder auf den Stationen, den Nachbarn und auch dem Personal im Haus, dem wir begegnen. Wenn wir das da vorleben, dann wird das nicht ohne Wirkung bleiben, weil Gott seinen Segen dazu gibt. Und weil er doch der Suchende ist, der findet. Wir sind gewissermaßen der verlängerte Arm Gottes. in diese Welt hinein, zu den Menschen hin, zu den einzelnen Menschen hin. Und da, wo wir sozusagen dieser verlängerte Arm sind, da findet Gott die Menschen. Und da können diese Menschen sich dann von ihm tatsächlich finden lassen. Wir können nur auf Christus hinweisen mit unserem Leben. Und da und dort, wo wir gefragt werden, wo sich die Gelegenheit ergibt, auch mit unserem Reden. Und vielleicht können wir dann irgendwann auch Schritte mit diesen Menschen noch auf Jesus zugehen. Und wenn sie dann Christen werden, dann können wir uns mitfreuen mit dem einen, der Christ wird. Als Baptisten zählen wir gerne nicht nur die Kollekte, sondern auch Statistik gehörte immer schon zu den Aufgaben von Bund und Vereinigung, also warum man solche, sage ich mal, größeren Zusammenschlüsse hatte. Heute nennt man das mit einem neudeutschen Wort Controlling. Führt das, was wir tun, auch zu dem von uns eigentlich gewünschten Ergebnis? Oder machen wir uns nur selbst etwas vor, dass die Gästeveranstaltungen da sind, aber eigentlich gar keine Gäste erreichen? Das ist durchaus wichtig, das immer wieder zu überprüfen. Und richtig ist natürlich, Gott liebt alle Menschen. Jesus Christus ist alle, für alle Menschen einer von uns geworden. Und am Kreuz für alle Menschen gestorben. Aber er sitzt jetzt nicht da oben im Himmel und ruft, ihr seid alle eingeladen und wartet dann ab, sondern er spricht jeden Einzelnen an. Max, komm. Dirk, komm. Heidi, komm. Fritz, komm. Kurt, komm. Anna, komm. Du bist eingeladen. Komm. Und hier kann jetzt nun jeder seinen eigenen Namen einsetzen. Und auch eben den seines Nachbarn, seiner Nachbarin, seiner Pflegekraft, seiner Reinigungskraft, seines Mitschülers, seiner Kollegin, seines Kollegen und so weiter und so weiter. Gott ruft jeden Einzelnen bei seinem Namen ganz persönlich. Und wenn nur einer hört und kommt, dann ist bei Gott riesengroße Freude. Amen.